Ich will anfangen mal mit den positiven Nachrichten aus der Region, die uns ja nun seit 60 Jahren so als die konfliktreichste und kriegsreichste Region bekannt ist, leider. Und die positiven Nachrichten sind das Thema Iran, wo wir ja, wie Sie wissen, seit Juli letzten Jahres einen neuen Präsidenten haben, den Herrn Rouhani, der im Vergleich zu seinem Vorgänger, das war der Herr Ahmadinejad, sehr anders auftritt zunächst mal in seiner Sprache, seiner Rhetorik, sich auch der ganzen israelfeindlichen Äußerung bisher enthalten hat, im Gegenteil den Holocaust sogar ausdrücklich als Tatsache gewürdigt hat und sogar freundliche Töne in Richtung der israelischen Regierung ausgesprochen hat. Was noch wichtiger ist für die Realpolitik, ist, dass Rouhani und sein Außenminister, der Herr Zarif, Bereitschaft gezeigt haben, seit ihrer Wahl im Sommer über den Konflikt um das iranische Atomprogramm konstruktiver zu verhandeln, als das in den 10 Jahren davor der Fall war. Ich selber bin ein großer Kritiker der westlichen Politik gegenüber Iran in den letzten 10 Jahren gewesen, gerade auch der EU-Politik, die wesentlich von dem ehemaligen deutschen Außenminister Josef Fischer zu verantworten ist. Das war ja eine Politik seit 2003, die gesagt hat, wir fordern ultimativ vom Iran, dass er die Anreicherung von Uran aufgibt, also das eine technische Verfahren, das man braucht, sowohl um Atomkraftwerke für Energieerzeugung zu betreiben, aber mit diesem Verfahren der Anreicherung von Uran, wenn man eben hoch genug anreichert, hat man irgendwann atomwaffenfähiges Spaltmaterial, das ist der verbotene Teil. Und so begründet der Verdacht war gegenüber Iran und vielleicht auch noch ist, dass die iranische Führung vielleicht tatsächlich Atomwaffen heimlich entwickeln will. Keiner kann seriös definitiv sagen, es war so oder nicht, aber der Verdacht war da. Zudem hat die iranische Führung in den letzten 15 Jahren auch beigetragen. Habe ich die ultimative Forderung, die Urananreicherung für immer aufzugeben, immer für falsch gehalten? Weil ich gesagt habe, das stärkt nur die Hardliner in Teheran. Wie Ahmadinejad, der 2005 dann ja Präsident wurde und sich dann hinstellen konnte, schon in seinem Wahlkampf damals gesagt hat, jetzt wollen uns auch die Europäer, nicht nur die Amerikaner, dieses grundsätzlich verbriefte Recht auf die Nutzung der nuklearen Technologie wegnehmen. Und das ist ja das Dilemma, in dem wir uns bewegen, wie Sie wissen. Gibt es seit 1970 ein wichtiges internationales Abkommen, das ist der Atomwaffensperrvertrag oder auf Englisch Non-Proliferation Treaty, was heißt auf Deutsch Nicht-Weiterverbreitungsvertrag. Und in diesem Vertrag haben sich ja inzwischen 181 Staaten dieser Welt verpflichtet, auf Atomwaffen zu verzichten. Und die 5 Länder, die damals bereits Atomwaffen hatten, 1970, das waren die USA, die Sowjetunion, Frankreich, Großbritannien und China, denen wurde praktisch mit diesem Vertrag offiziell der Status als erlaubte Atomwaffenmacht eingeräumt. Allerdings auch mit der Verpflichtung, diese Atomwaffen abzubauen, was sie bis heute nicht gemacht haben. Aber damit die anderen 181 Länder der Welt bereit waren, auf Atomwaffenentwicklung zu verzichten, wurde ihnen in diesem Atomwaffensperrvertrag zugesichert, völkerrechtlich, dass sie die Technologie, die Nukleare, nutzen dürfen für zivile Zwecke, also Energieerzeugung, medizinische Zwecke, ohne jede Einschränkung. Und zur Nutzung dieser Technologie gehören halt auch die Verfahren, die die Anreicherung von Uran oder auch die Wiederaufarbeitung von Plutonium, und eben, wie gesagt, beides Verfahren, die man auch braucht für den verbotenen militärischen Weg. Das war immer das Dilemma. Und mir war klar, wenn man ultimativ sagt, ihr dürft dieses Verfahren nicht mehr nutzen, dann wirkt das kontraproduktiv, dann bewirkt man das Gegenteil von dem, was man eigentlich erreichen will. Leider ist es genauso gelaufen. Das klingt jetzt vielleicht arrogant aus meinem Mund, aber ich habe 2003, kam der Außenminister Fischer damals nach Genf zu einer großen Rede vor der UNO und da habe ich danach mit ihm und dem deutschen Botschafter darüber diskutiert. Dann hat er gesagt, Sie haben keine Ahnung, Herr Zuma, Sie werden sehen, in einem Jahr werden wir mit die Europäer Nordkorea, mit Iran ein umfassendes Abkommen haben, wo wir alle strittigen Fragen gelöst haben, inklusive dieses Atomprogramm. Und dann werden wir den Amerikanern mal zeigen, wie man erfolgreich Nahostdiplomatie macht. Ich habe dann gesagt, Herr Fischer, Ihr Wort in Gottes Ohr. Ich wünsche mir, dass Sie recht behalten. Aber ich fürchte, es wird anders auch. Und es ist anders gelaufen. Das heißt, seit 2003 ist dieser Konflikt und das iranische Atomprogramm immer mehr eskaliert. Es gab dann Sanktionsbeschlüsse des UNO-Sicherheitsrates und so weiter und so weiter. Und es bestand bis vor kurzem die berechtigte Sorge, dass das möglicherweise militärisch eskaliert. Zumal die derzeitige israelische Regierung von Premierminister Benjamin Netanyahu diesen Konflikt um das iranische Atomprogramm ja sehr erfolgreich genutzt hat seit 4 Jahren, um abzulenken von dem Kernproblem dieser Region, und das ist der israelisch-palästinensische. Netanyahu und die Seiten ziehen seit 5, 6 Jahren durch die Welt und sagen überall, die wichtigste und einzige Bedrohung dieser Region ist Iran mit seinem Atomprogramm und wir müssen alle Kräfte darauf richten, das zu verhindern, inklusive notfalls militärische Maßnahmen. Und ich behalte mir auch vor, dass wir als Israel notfalls alleine auch militärisch vorgehen. Diese Drohung stand ja immer mehr im Raum, wenn Sie sich erinnern. Und er hat mit dieser Drohung es geschafft, gerade in Washington, die Regierung Bush, aber auch die Regierung Obama, auch auf diesen Kurs zu ziehen und damit abzulenken von dem israelisch-palästinensischen Konflikt. Also insofern ist das Kalkül von Herrn Netanyahu eine Zeit lang aufgegangen. Ich komme nachher zum israelisch-palästinensischen Konflikt. Und die Befürchtung, dass die Israelis losschlagen könnten gegen Iran, Iran dann töricht genug ist, militärisch zurückzuhauen mit konventionellen Waffen, die aber immerhin bis Tel Aviv und Jerusalem reichen würden, und dann natürlich der Druck auf eine amerikanische Regierung riesig sein wird, auf Seiten Israels einzugreifen. Das war lange Zeit auch in Washington für viele Politiker und Politikerinnen das Horrorszenario. So, und wenn wir uns das in Erinnerung nochmal rufen, ist gar nicht so lange her, dann muss man sagen, sind wir jetzt in einer schon längeren Phase der Deeskalation, der Entspannung dieses Konflikts und vielleicht sogar auch einer tragfähigen politischen Lösung. Was ist passiert seit Juli? Iran hat zusammen mit der sogenannten P5+1-Gruppe, damit sind gemeint die Permanent Members, also die ständigen 5 Mitglieder des Sicherheitsrates, USA, Russland, China, Frankreich, Großbritannien, plus 1, das ist Deutschland, so heißt die Gruppe, die hat mit Iran verhandelt, mehrfach in Genf, und hat sich dann geeinigt im Oktober, zunächst mal für 6 Monate, um auch ein bisschen Zeit zu gewinnen, darauf, dass Iran bestimmte seine Aktivitäten stoppt, tatsächlich keine weiteren Anlagen mehr baut zur Anreicherung von Uran, auch keine neuen Zentrifugen in Betrieb nimmt, das sind die Geräte, innerhalb derer man Uran anreichert, und dass die besonders Misstrauen erweckende Anreicherung von mehr als 5%, also bis auf 20%, was man braucht für medizinische Zwecke, dass sie das gar nicht mehr machen, sondern nur noch bis zu 5% anreichern, was man braucht für Energieerzeugung. Also eine ganze Reihe von konkreten Maßnahmen vertrauensbildender Natur, und im Gegenzug haben die USA und die EU einige der Sanktionen, der Wirtschaftssanktionen, die sie in den letzten 3 Jahren gegen Iran verhängt haben, zunächst mal suspendiert. Suspendiert heißt also ausgesetzt. Die kann man jederzeit wieder in Kraft setzen, wenn man das will, aber sie sind zunächst mal ausgesetzt. Damit bekommt Iran etwa 7,2 Milliarden Dollar in eingefrorenen Auslandsguthaben und darf wieder bestimmte Sachen exportieren und damit auch Geld ins Land bringen, was dringend notwendig ist, weil wir sind in einer erheblichen Wirtschaftskrise. Und jetzt zur Stunde, seit letztem Wochenende, sitzt man wieder zusammen und verhandelt, im Moment in Wien, in der Hoffnung, ein dauerhaftes Abkommen zu bekommen, was dann, wenn das vorläufige Abkommen, was ja im Juni ausläuft, das dann nahtlos übergeben, dass man dann eine wie auch immer geartete politische Lösung gefunden hat und diesen Konflikt und den Atomprogramm ein für alle Mal aus der Welt gebracht hat. Das meine ich mit Entspannung, und man kann nur hoffen, dass das funktioniert. Wer sind die Gegner? das sind die Hardliner in Teheran, zum Teil unter den Ayatollahs. Aber nach meiner Analyse im Moment noch problematischer die Hardliner in Washington. Das sind Leute im Kongress, immerhin 420 Abgeordnete von 435, also ganz viele Demokraten auch dabei, die beschlossen haben, im Grundsatz neue Sanktionen gegen Iran zu verhängen. Und wenn das passieren sollte und Obama, der Präsident, nicht in der Lage ist, mit einem Veto das zu überstimmen, dann wird Iran sofort vom Verhandlungstisch weggehen und dann ist dieser ganze schöne Entspannungskurs kaputt. Und das sind eben vor allem Hardliner in Washington, der Republikanischen Partei, die ganz egal, was der Herr Obama macht, da immer dazwischen funken, weil ihr einziges Hauptziel seit 6 Jahren ist, diesen Neger aus dem Schwarzen Haus zu vertreiben, muss man ganz klar und platt zu sagen. Und da liegt eine gewisse Gefahr. Die Hardliner in Teheran haben sich bisher relativ zurückgehalten. Zum Teil sogar den ersten Verhandlungserfolg unterstützt und gelobt. Es gibt zwar auch skeptische Stimmen, aber der Widerstand in Teheran ist bisher jedenfalls geringer, als wir das befürchtet haben. Und dann gibt es natürlich nach wie vor Herrn Netanyahu, den israelischen Premierminister, der alles daran setzt, um diese Entspannung mit Iran kaputt zu machen. Und der mit Hilfe der israelischen Regierungslobby in den USA, die sehr gut organisiert ist, mit viel Geld sehr erfolgreich viele Abgeordnete kauft, indem sie die Wahlkämpfe finanzieren und die Abgeordneten dann abhängig machen. Er ist mit dafür verantwortlich, Netanyahu, dass eben so viele Abgeordnete und Senatoren im amerikanischen Kongress hier mit neuen Sanktionen drohen. Das ist der Zusammenhang. Von daher ist ein endgültiger Erfolg dieses Entspannungskurses mit Iran leider noch immer nicht gesichert. Im Juli sind wir vielleicht drüber, auch in die eine oder andere Richtung. Das Ganze hat aber noch einen breiteren Hintergrund. Ich denke, in Washington setzt sich allmählich die Erkenntnis durch, viel zu spät eigentlich, aber dass dieses wichtige Land Iran eigentlich ein Bündnispartner oder zumindest eine befreundete Macht wieder mit den USA sein sollte. Ja? Dass dieses Land Iran mit seiner geografisch wichtigen Lage, mit 8 Außengrenzen, mit der langen Grenze hier am Persischen Golf, wo 50% aller Ölexporte durchgehen, seiner Grenze zum Irak, seiner Grenze zum Kaspischen Meer, seiner Grenze zu Afghanistan, dieses Land mit der jüngsten Bevölkerung der Welt, das Land mit den drittgrößten Ölreserven der Welt nach Saudi-Arabien und Irak, den zweitgrößten Gasreserven nach Russland. Das alles ein aufgeklärtes nationales Eigeninteresse der USA dafür spricht, mit diesem Land endlich wieder vernünftige bilaterale Beziehungen zu haben. Und dass dieses Land als Bündnispartner eigentlich, wenn man es richtig überlegt, wichtiger ist als dieses Land, was im Moment wichtiger Bündnispartner ist, Saudi-Arabien. Auch deswegen, weil es, wie gesagt, das Land mit den noch größten Ölreserven ist. Wo aber alle in Washington, die es wissen wollen, wissen können, dass aus diesem Land alle relevanten Terroranschläge, inklusive der 11. September 2001, finanziert worden sind von den saudischen Wahhabisten. Mit Wissen, Duldung, was auch immer, des Königshauses, da kann man lange drüber spekulieren. Also ein im Grunde schreiender Widerspruch unserer westlichen Politik, der amerikanischen, aber wir tragen das ja alles weitgehend mit. Auch die Frau Merkel, wenn sie jetzt sagt, wir müssen Saudi-Arabien aufrüsten mit 800 Leopard-Panzer gegen Iran und so, sie macht die Politik ja voll mit und ist damit auch mitverantwortlich. Also, dass das eigentlich der sehr viel problematischere Bündnispartner ist. Ich komme auf Saudi-Arabien nochmal, wenn wir gleich über Syrien reden. So viel vielleicht mal in aller roten Kürze zum Iran-Konflikt, aber Sie fragen nachher nach zu den Aspekten, die ich nicht besprochen habe. Ich habe nichts gesagt zur innenpolitischen Situation. Die hat sich nicht unbedingt verbessert bisher, da muss man klar sagen, die Menschenrechtssituation ist nicht erkennbar besser geworden seit dem Amtsantritt des neuen Präsidenten. Es gibt sogar Kritiker, die sagen,